Herzlich willkommen zum Podcast Orga Consult. Mein Name ist Christian Rickmann und hier dreht sich alles um die verschiedenen Facetten der Organisationsberatung. In meiner 9. Orga Consult Folge Hybrid Work hat Dr. Thomas Hartwig die Kombination von Remote und Präsenzarbeit als Herausforderung für die Organisation und Führung aus wissenschaftlicher Sicht beschrieben. In dieser Folge vertieft Aye Steven, Chief Product Officer bei der Plenty One AG, das Thema aus der Managementperspektive.
Wenn man die Diskussion heute verfolgt, geht es eigentlich in der Regel immer meistens um Performance und Kultur und Zusammenhalt. Es wird aber selten genauer sich angeschaut, wo hängt es eigentlich? Also was ist es, was da gestört werden kann, oder was ist es, wo die Performance abnehmen kann? Schon allein durch Abteilungen zum Beispiel. Also eine vertriebliche Organisation hat in der Regel kulturelle Unterschiede in der Organisation zu einer Produktentwicklung zum Beispiel, zu einem Produktmanagementbereich und zu einem Entwicklungsbereich, was grundsätzlich nicht schlimm ist. Die Frage ist halt tatsächlich, in welchem Spannungsverhältnis diese Subkulturen stehen zu einer Hauptkultur, zu den Hauptkulturen, wie weit die Hauptkultur die Fragen für diese Subkulturen schon mit beantworten kann.
Hallo Aye. Aye Steven, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich sage das, glaube ich, jedes Mal in jedem Podcast, und ich weiß auch nicht, wie lange das so sein wird, weil ich werde sicherlich irgendwann auch in Remote arbeiten, aber wieder jemand, der jetzt nicht nur persönlich hier im Studio ist, sondern der sogar aus der Nachbarschaft kommt. Also herzlich willkommen, schön, dass du hier bist, freue mich sehr, heute mit dir das Thema, wie ich es auch nennen soll, entferntes Arbeiten, Hybrid Work, Remote, viele Begrifflichkeiten, aber das werden wir jetzt ja auch vertiefen im Gespräch. Aye, deswegen gleich zu dir. Wer bist du, was machst du und wieso ist das Thema für dich auch sehr interessant?
Ja, hallo Christian, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, über das Thema sprechen zu können heute. Mein Name ist Aye Steven, ich bin Chief Product Officer bei der Plenty Systems AG. Wir sind ein führendes Unternehmen für E-Commerce-ERP-Lösungen oder eine E-Commerce-ERP-Lösung. Und wenn es um das Thema Remote Work geht, deswegen, das ist ja heute der Fokus, bin ich da deswegen sehr viel Interesse auch außerhalb der Arbeit dabei, weil das natürlich die letzten Jahre bei uns besonders geprägt hat. Wir aber auch, und vor allen Dingen ich auch, das ist vielleicht ein Thema auch von der, da können wir vielleicht dann auch noch im Detail drauf eingehen, da eher ein Skeptiker ursprünglich war. Und ich durch die Pandemie erfahren musste, welche Vorzüge Remote Work hat. Und heute aber haben wir natürlich ähnliche Fragestellungen wie viele Unternehmen, dass wir gucken und schauen oder uns die Frage stellen, wie viel Remote Work können und wollen wir machen. Also wir sind im Moment noch Remote First. Das wollen wir eigentlich auch weitgehend beibehalten. Aber wir kennen natürlich auch die Schattenseiten so ein bisschen. Und schauen da, wie wir darauf eingehen können.
Ja, also danke, damit sind wir schon mitten im Thema. Ich beziehe mich nochmal auf den schon stattgefundenen Podcast mit Thomas Hartwig, der sozusagen, nicht nur sozusagen, sondern wirklich aus einer empirischen, wissenschaftlichen Sicht als Soziologe, als Organisationssoziologe, sich dem Thema damals gewidmet hat und das dann schon als sogenanntes entferntes Arbeiten in einem Forschungsprojekt untersucht hat. Und der hat gewisse Unterscheidungen damit herausgearbeitet, aber das war ja etwas, wo man das prinzipiell angegangen ist als eine unterschiedliche Form der Arbeit. Da war auch viel Arbeitsrechtliches. Du bist jetzt ja jemand, der aus der Managementrolle sozusagen, also aus der gestaltenden Rolle, kann man sagen, Operation am offenen Herzen, also sozusagen, oder sagen wir mal, Baustelle bei laufendem Verkehr, dass du sozusagen das Business musste laufen. Die Company musste funktionieren. die Arbeitsbedingungen änderten sich radikal, der Markt für euch auch änderte sich auch radikal. Und das Ganze zu bündeln und daraus eine gestaltende Rolle zu übernehmen, das ist ja auch die tiefe Erfahrung, die du dadurch machen konntest. Deswegen bitte ich dich nochmal, du hast gerade deinen Titel, was du bei Plenty Systems, in der Plenty Systems AG, muss ich ja sagen, aber die Marke ist ja Plenty Markets, wenn ich das richtig verstehe.
Noch, ja, es gibt da gerade einen Rebranding-Prozess.
Ah, interessant. Gut, aber wir wollen jetzt, da steigen wir jetzt nicht ein. Ne?
Nur, dass, wenn man sich das halt ein paar Wochen später anhört, dass man sich nicht wundert.
Okay.
Aber Plenty Systems AG ist die Firma.
Ist die richtige Firma, okay, dann sag ich das. Sagst du nochmal, was ist genau die Funktionalität, also dort unabhängig von Remote, deine Managementrolle in dieser Unternehmung?
Also heute geht es natürlich um die Führung des Produktmanagements und des Produktsupports. Den Wechsel gab es letztes Jahr. Also ich bin in der neuen Funktion seit einem Jahr. Davor war ich tatsächlich verantwortlich für einen Produktbereich. Das heißt, ich habe Produktmanager geführt. Und da hat mir natürlich genau dieses Thema dann direkt, die Produktmanager sind verantwortlich in ihren Teilen für jeweils einen Teilbereich des Produktes, also für Module. Wir haben verschiedene Module, man kann sich das vorstellen, Warenwirtschaftssystem, Auftragsbearbeitungssysteme, Webshop ist ein extra Modul. Also alles, was man so im E-Commerce braucht, ist in unserer gesamten Suite ja mit integriert. Und in der Regel ist es, dass jeder Produktmanager 1 bis 2 Themen hat. Und wir diese Teams und Themen dann nochmal aufgeteilt haben in verschiedene Bereiche. Das heißt, Produktmanager sind die fachliche Führung, kann man schon sagen, aber vor allen Dingen inhaltlich verantwortlich für die Produktentwicklung, das heißt auch für die Produktteams dann, für die Entwicklungsteams mit ihren Kollegen auf der technischen Seite, um ihre Produkte voranzubringen. Und da haben wir natürlich sofort die Situation, dass es viel einen Austausch und eine Zusammenarbeit geben muss, in dem Fall dann sogar nicht nur zwischen dem Produktmanager und dem Entwicklungsteam, sondern natürlich auch zwischen Produktmanager und Kunden zum Beispiel oder anderen Stakeholdern. Das heißt, die Infos und die Ideen für neue Produkte oder den Bedarf zu erkennen, den jetzt unsere Kunden haben, das ist natürlich was, was in dieser digitalen Form der Zusammenarbeit dann passieren muss und auch vorher schon musste. Ne?
Und meine Vorstellung ist jetzt von der Gesamtprozesskette, es gibt eben natürlich bei euch, es gibt Sales, es gibt Marketing, es gibt Business Development. Ich übersetze das etwas bildlicher, das sind so im Wesentlichen die Fühler nach außen, die also im täglichen Business sehr viel mit den Klienten, Kunden zu tun haben oder zu tun haben sollten. Und dadurch gibt sich ja auch ein Bild des Bedarfes, was auf dem Markt gefragt ist. Und dann bist du derjenige, der dann, das wäre so meine Vorstellung, auch ein Übersetzer ist, ein Bündler ist, der einerseits die technische Kompetenz hat, Dinge einschätzen zu können, aber nicht derjenige ist, der dann wirklich das programmieren muss, sondern das ist dann die Technik, das sind die Entwickler und das sozusagen aber in diesem Flow von außen nach innen und wieder zurück, bist du derjenige, der dann auch diese Information, ich sag mal auf der einen Seite, was ist überhaupt möglich, was können wir leisten, auf der anderen Seite, was ist gefordert, was sollte sein. Und das muss ja gebündelt und fokussiert werden und dann wird es erst das Produkt. Und das wäre dann eine Rolle, das zu gestalten, zu managen, zu leiten.
Also, genau, also wenn man meine Funktion heute als repräsentativ für das Produktmanagement nimmt, wäre das genau das. Und das ist halt, das eine sind tatsächlich die Zweithandinformationen eigentlich, ne, die dann kommen von Vertrieb und vom Partnermanagement und so weiter und vom Accountmanagement. Und dann gibt's natürlich aber auch noch den Bedarf, und das muss eingeschätzt und umgesetzt werden in Ideen. Und dann gibt's aber natürlich auch noch den Bedarf, den direkten Bezug zum Kunden zu haben. Jetzt arbeiten wir noch mit einem Forum, es ist kein öffentliches Forum, es ist ein geschlossenes Forum für unsere Kunden, was hauptsächlich gedacht ist für Serviceanfragen, aber auch daraus ergeben sich dann natürlich sowohl für die Produktmanager als auch für die technischen Kollegen dann halt Themen, die jetzt rein aus oder über Issue-Handling hinausgehen, sondern wirklich auch neue Produktideen, also dass man Bedarf erkennt. Wo sollte die Software noch weiterentwickelt werden und kann dadurch auch in den direkten Austausch gehen mit Kunden. Also wir haben da eigentlich auch schon, das war ja vor der Pandemie schon und vor unserem Remote-First-Ansatz, gab es diese digitale Zusammenarbeit dann quasi schon mit Kunden.
Ja, das wäre auch jetzt sofort meine Hypothese gewesen. Also dass bei aller schon tiefgreifenden Veränderungen durch die Pandemie aber das Thema Remote Arbeiten, entfernt arbeiten können, sehr viele technische Voraussetzungen, weil ich sowieso da waren, sehr viel auch schon Übung, Gewohnheit, Routine da war, in dieser Art und Weise zumindest in den Projekten zu arbeiten, sodass es für euch nicht der totale Schock war, wie für andere Firmen, die ja sozusagen auf einmal, ihr Geschäftsmodell oder ihr Organisationsmodell zusammenbrach, weil sie nicht mehr on-site arbeiten konnten. Das war für euch so gesehen schon angelegt. Aber ja, das war, glaube ich, trotzdem ein großer Schnitt.
Ja, also aus heutiger Sicht kann man das so sagen, ja, dass das angelegt war. Wir haben das damals gar nicht so gesehen, ne? Weil also das war für uns auch Neuland. Aber neben dem Forum, also heute interpretiert man sieht man die Punkte da anders. Also neben dem Forum und der Zusammenarbeit, die es da schon gab, also auch die Teams haben ja im Forum zusammengearbeitet, wenn sie sich Themen gegenseitig zugespielt haben, ne? Ist aber vor allen Dingen auch zwei Sachen, die für uns essentiell waren, um gut durch die Pandemie zu kommen. Das eine war tatsächlich der Umstieg auf Agile. Das war sehr, sehr wichtig aus heutiger Sicht, obwohl das auch mit Schmerzen verbunden war. Natürlich ist es ein riesiger Prozess gewesen. Aber ohne dass wir Teams hatten, gerade die Entwicklungsteams hatten, die weitgehend autonom arbeiten konnten oder unabhängig voneinander arbeiten konnten, und ihre Module tatsächlich bearbeitet haben und das dann wieder zusammengebracht haben, wäre das schwierig möglich gewesen. Und dann auch, dass wir schon, ich glaube, seit 2017 einen Standort in Rumänien haben und da schon mit Kollegen zusammengearbeitet haben, die keine Vertragsmitarbeiter sind, sondern tatsächlich als feste Teamkollegen in den Teams schon von Anfang an mit dabei waren. Das heißt, diese Routinen, dass man sich austauscht mit Kollegen, die nicht vor Ort sind, sondern halt in dem Fall ja ziemlich weit weg in einem komplett anderen Land. Das gab es vorher schon. Und was da noch wichtig war, ohne die Routinen und Rituale, die wir durch Agile hatten, das heißt die Daily Meetings, dann die Plannings zusammen, dann auch Reviews und Retros und so weiter. Also da, wo das Teamgeschehen schon darauf ausgelegt war, mit Leuten zu arbeiten, die nicht vor Ort sind, war das natürlich dann im Nachhinein einfacher, diesen Switch zu machen, tatsächlich, dass alle im Homeoffice waren oder alle nicht mehr vor Ort waren.
Das bringt mich gerade zu einer Fragestellung, wo ich jetzt auch gerade finde, das ist ja interessant, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Du sagst Agile, ich habe die Vorstellung, ich habe schon in Scrum-Teams gearbeitet, dadurch hatten wir Routinen und hatten auch einen organisationalen Lernprozess hinter euch, wie man eben mit einem relativ hohen Grad an Selbstorganisation arbeiten kann. Ja. Nicht für alle Bereiche und auch mit Schmerzen, weil es ja auch, soweit ich das damals bei euch mitgekriegt habe, ich durfte ja etwas reinschauen, eben auch auf Bereiche übertragen wurde, wo es nicht so passte. Aber bleiben wir mal bei diesem Entwicklungsbereich. Und damit habt ihr quasi, kann man sagen, eine organisationale, eine soziotechnische Grundlage gehabt, in der Form, in einer Routine der Zusammenarbeit, auch schon, was für euch jetzt nicht so schwer war, weil ihr aus diesem technischen Background kommt, technische Grundlagen zu haben. Also ich schätze, mit Aufkommen von Corona musstet ihr nicht auf einmal 100 Laptops bestellen, sondern das war da, also ist jetzt nur bildlich gesprochen, ne? Das war alles da. Ihr wart schon sehr cloud-orientiert sowieso, auch im Produkt, also das stand ja alles. Da musste man nicht auf die Schnelle eine Arbeitsfähigkeit, eine technische schaffen, aber... Du sagst gerade, du wärst aber skeptisch gewesen. Was war das Mentale, wenn ich es so beschreiben mag? Was war die Veränderung, die man in dieser Geisteshaltung hinbekommen musste, damit es dann wirklich gut, positiv, konstruktiv wirksam werden konnte?
Ja, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, weil du gerade gesagt hast, die technische Voraussetzung. Ja, also wir hatten ja schon ursprünglich Skype, dann Google Workspace mit Chats. Das heißt, die Teams haben ja schon innerhalb des Gebäudes auch miteinander gechattet, ne? Wenn die nicht nebeneinander gesessen haben. Also häufig sind die auch noch an einen Platz gegangen, aber man wollte sich auch da nicht gegenseitig stören dann immer, sondern hat sich dann halt über Chat angeschrieben. Das ist dann auch ja so eine Grundvoraussetzung gewesen. Also neben der Videokonferenz mit den Kollegen und Kolleginnen in Rumänien war das dann natürlich auch so eine Grundbedingung vorher. Was noch wichtig ist, weil ich gerade gesagt habe, Agile war eine Voraussetzung, das ist ganz richtig richtig gesagt, das hat nicht überall funktioniert. Es hat auch in der Produktentwicklung nicht überall funktioniert. Ne? Das ist auch super wichtig, weil Agile ja so eine hohe Disziplin erfordert. Und das ist das, was häufig verkannt ist. Gerade in New Work, man hat häufig den Eindruck, dass das eher so einhergeht mit einer Laissez-faire oder mit einem Laissez-faire-Management. Und gerade das ist es nicht, zumindest nicht, wenn man das erfolgreich machen will. Und auch bei uns war das so, dass das bei einigen Teams super gut funktioniert hat. Also dass die halt sich in so eine Selbstorganisation entwickelt haben und bei anderen dann wieder nicht. Und das hat dann natürlich dann Auswirkungen auf später. Aber ich glaube, da kommen wir dann noch drauf, wie es in der Pandemie dann ist. Oder in der Pandemie dann war, weil letztendlich diese Fokussierung nach innen hat natürlich dann auch zur Auswirkung, dass man viel mehr in Silos arbeitet. Also von daher, dass die Arbeit an dem Modul ist toll, das funktioniert sehr gut, aber wenn es darum geht, die Module dann wieder zusammenzubringen, also das Gesamtprodukt im Auge zu haben, dann wird es natürlich schwierig, wenn die Teams zu abgekapselt voneinander arbeiten. Jetzt kommen wir zur Skepsis. Und das hat auch damit zu tun tatsächlich. Die Skepsis bei mir war, und das ist ja ganz interessant, weil wenn man sich die so Umfragen anschaut, die so vom Anfang der Pandemie waren, waren das genau diese Themen und sind auch heute die Themen wieder, die gespielt werden. So, sind die Teams performant genug? Arbeiten die Leute überhaupt im Homeoffice? Und also kann man die Leute überhaupt kontrollieren? Also kriegt man da überhaupt mit, was die machen? Also bei uns war das von Anfang an so und auch ein bisschen eigentlich auch schon im Office. Also wir hatten da nie getrackt, wie lange die Leute vor dem Rechner sitzen, also ob das 8 Stunden waren, sondern es war immer wichtig, was hinten rauskommt. Deswegen ist es auch wieder so ein agiles Prinzip eigentlich. Also wichtig war nicht, dass unsere Kolleginnen und Kollegen da 40 Stunden exakt abgearbeitet haben in der Woche, sondern dass die ihre Sprintziele erreichen, also dass die halt machen und das schaffen, worauf sie sich committen. In der Regel ist es, glaube ich, auch eher so, dass die Leute länger arbeiten dann, wenn man ihnen dieses Vertrauen gibt. Unser Ziel ist auch immer, dass die Arbeit Spaß macht. Das ist halt auch ein Ding. Und Spaß heißt nicht Tischkicker und Playstation und so weiter. Das gehört auch mit dazu. Das ist Teil des Ganzen. Aber tatsächlich eher eine erfüllende Aufgabe zu haben. Also, dass man an einem großen Ganzen mitarbeitet und damit Erfüllung rausgeht. Und das ist, glaube ich, auch das, was Spaß bringt. Dann ist zumindest auch das, was mir gespiegelt wird von unseren Mitarbeitern. Und Skepsis, wie gesagt, das ist halt tatsächlich bei mir gewesen, diese Unwissenheit und diese, das ist vorurteilsgeladen gewesen, genau dieses Ding, naja, was machen die denn da und was kann ich denn als Manager da machen? Ich kann die ja gar nicht kontrollieren. Und faktisch war es dann so, also wir waren sehr, sehr früh schon alle im Homeoffice. Die gesetzliche Regelung kam tatsächlich später erst. Bei uns war das, glaube ich, schon im März oder April 2020, also wirklich sehr, sehr früh. War natürlich auch möglich. Die Realität sah dann so aus, dass ich Kollegen und Kolleginnen dann eher sagen musste, teilweise macht nicht so viel. Also die Anfangszeit war dann eher so, dass man sich da so stark auf die Arbeit fokussiert hat, dass wir Leute hatten, gerade im Support zum Beispiel, die bis abends um 11 oder 12 vor dem Rechner gesessen haben und Fragen beantwortet haben und dann am nächsten Morgen zu spät zu den Dailies gekommen sind, weil sie verschlafen haben. Also wo man dann sagen musste, pass auf, es gibt halt trotzdem ihr zu Hause seid auch noch ein Privatleben und ihr müsst aber auch zusehen, dass ihr eure Arbeitszeiten einhaltet. Also deswegen diese Vertrauensarbeitszeit geht natürlich auch in die Richtung, macht auch nicht zu viel. Ne?
Und da möchte ich mal gerade reingehen. Mhm. Das ist ja interessant, dass diese Arbeit, also die Arbeitszeit, wenn man das noch verbindet mit einer Präsenz an einem Ort, ist ja auch eine Art von Ritual. Das ist eine Grenzziehung und das wird ja auch mittlerweile sehr kritisch, also sowieso jetzt auch beleuchtet. Das ist klar, diese Grenzziehung wird aufgeweicht. Das ist auch Freiheit, so kann man es empfinden. Es ist aber auch eine Frage dann, wie kann ich selbstdiszipliniert damit umgehen? Es ist auch eine Entgrenzung. Und wenn ich jetzt mal speziell an Pandemie denke, weil das habe ich bei mir auch erlebt, ich habe auch sehr gerne gearbeitet, weil viele andere Dinge konnte ich eh nicht tun. Und wenn das dann halbwegs Spaß gemacht hat, konnte ich stundenlang vorm Rechner noch sitzen, dies und jenes machen und hat die körperliche, mentale Anstrengung, die ja stattfindet, gar nicht so wahrgenommen, weil man war ja in seinem eigenen, mit der eigenen Kaffeetasse oder vielleicht auch schon mit dem Fläschchen Bier oder was man also gerade in dem sich hatte, völlig frei. Gab ja auch schöne Comedies, wo jemand dann immer dann irgendwo aufstand und dann hatte er nur eine Badehose an oder so. Das wurde ja alles so damals mitverarbeitet. Also das sind genau die zwei Seiten. Ich möchte aber nochmal gerade auf zwei Sachen hinweisen, die mir gerade, wenn du sprichst, deutlich geworden sind. Also dieses Gesamtthema, also Organisation, Struktur der Organisation, Prozesse, Führung, Führungskultur, Art der Arbeit, technische Aspekte. Ich lasse jetzt mal bewusst gerade den Markt, der auch eine Rolle hat, natürlich raus. Und weil du vorhin gesagt hattest, ja, wir hatten, und das war ja nicht darauf bezogen, eine strategische Entscheidung, das war ja vorhanden, die rumänischen Mitarbeiter, das war nicht a bunch of freelancers irgendwie, sondern die waren, obwohl sie remote, entfernt in Rumänien arbeiteten, in die Organisation, und das war eine strategische Entscheidung von Plenty damals, einbezogen. Das war also eine Abteilung, die wurde geführt, die war angebunden durch eine Führungskraft, die auch ja rumänische Wurzeln hatte, die konnte das aufbauen. Er war aber hier präsent, und dadurch hattet ihr eine gewisse Voraussetzung, dass ihr einerseits dieses entfernte Arbeiten schon als Routine, als Teil der Organisation hattet, aber gleichzeitig, weil es ein definitiver Teil der Organisation war, hattet ihr die Aufgabe oder die Notwendigkeit, es als Managementprozess so zu führen, als wenn sie auch hier in Kassel vor Ort gesessen hätten. Und das kann man jetzt sagen, nachher, das war, ist sowas wie ein Glücksfall, das habt ihr ja nicht gemacht in Hinsicht auf, nee, sondern weil ihr sagt, nee, das ist unsere Form des Arbeitens.
Ja, das ist auch eine Notwendigkeit gewesen. Also wir hatten das tatsächlich ursprünglich ausprobiert, nicht lange, wie das ist, also wie diese Nearshoring oder generell Outsourcing-Prozesse sind, dass man sagt, okay, wir haben ein Anforderungsdokument, wir schicken das an die Kolleginnen und Kollegen und gucken dann, was dabei rauskommt. Ne? Also die Erwartungshaltung ist natürlich, dass da entwickelt wird und man das dann integrieren kann. Wir haben aber relativ schnell festgestellt, dass unsere Software so komplex ist, dass das gar nicht möglich ist, ohne, also neue Mitarbeiter, ohne die Hilfe von alten Mitarbeitern damit reinzubringen, was in Deutschland genau dasselbe ist. Ne? Das ist nicht nur in Rumänien so. Und sind da dann relativ schnell übergegangen zu dem, was ich gesagt habe, dass wir gesagt haben, nee, das wird so nicht funktionieren, generell nicht. Nicht nur, weil es komplex ist, sondern weil es auch die Zusammenarbeit besser ist, wenn man den direkten Kontakt hat. Dass wir gesagt haben, nee, wir holen uns die Leute direkt in die Teams und schaffen dann halt wirklich solche interkulturellen Teams, dass das mit für uns deutlich die bessere Variante ist, und es hat sich auch so ausgestellt. Also die Alternative wäre sonst ja noch gewesen, dass man so einen sporadischen Austausch hat, also dass man trotzdem nicht in einem Team arbeitet. Aber das hat auch wieder nicht zu dem agilen Prozess gepasst. Ne? Also du hast ja da die interdisziplinären Teams, und da hat es dann auch keine Rolle mehr gespielt, wo die sitzen dann. Beziehungsweise wir hatten dann wirklich nur noch diese Zweiteilung, die Teams, nehmen wir mal das Daily zum Beispiel, dass da jetzt 10 Leute in Deutschland vor dem Fernseher standen und dann nochmal 3 in Rumänien, und dass man sich da abgestimmt hat, und dann ist man an die Rechner gegangen und hat dann halt das Tagesgeschäft begonnen. Und dann ging es wieder über Chat.
Darf ich mir das so vorstellen, du sagst gerade vor dem Fernseher, da ist hier wirklich vor einem großen Template praktisch, also eine TV war das da damals gestanden. Das war ja nicht jeder vor seinem Rechner in einer Konferenz, sondern die haben wirklich körperlich an 2 Sides gestanden und haben drauf geschaut.
Ja, kann man sich heute schon fast gar nicht mehr vorstellen. Ja. Aber tatsächlich war das so. Wir hatten mobile Fernseher, das waren auf Rollen und mit einer Kamera oben drauf und einem größeren Mikrofon. Und so standen wir dann wie bei einem Daily Stand-Up, und die Kollegen, die halt nicht dabei stehen konnten, standen dann halt quasi am Fernseher. Auf der anderen Seite sah das wahrscheinlich dann noch ein bisschen lustiger aus, weil halt deutlich mehr Leute standen. Ja. Aber es war tatsächlich genau so. Also jedes Team hatte bei uns damals einen von diesen mobilen Fernsehern mit Kamera und Mikrofon.
Das ist, also auch das, finde ich, sollten wir hier nochmal vertiefen, weil man arbeitet zusammen, das ist in dem Moment ist eine Art von Kollaboration, weil es in Echtzeit ist, und dann hat man aufgrund der Technik Bild und Ton, man kann ja auch visualisieren, da hat man einiges. Und trotzdem sind da an 2 verschiedenen Orten 2 soziale Einheiten, die ja parallel dazu, dass sie sich auf diesem Bildschirm mit der Kamera sehen, trotzdem ein Hier- und Jetzt-Erlebnis haben. Und das ist ja was ganz anderes, als wenn diese beiden Teams, jeder irgendwo, jeder Einzelne, vor seinem Bildschirm, seinem Laptop in der Regel sitzt, zu Hause, on-site, wie auch immer, und dann über ein Tool zusammengeschaltet werden und dann ein Gemeinschaftserlebnis haben, aber es ist keiner und auch nicht irgendwo zwei in einem Raum wirklich zusammen, sondern das Zusammensein ist für jeden individuell nur ein virtuelles.
Ja. Ja, das ist eigentlich super spannend. Ich habe mir da noch gar keine Gedanken zu gemacht, aber jetzt, wo du das sagst, also was halt besonders spannend ist und deswegen ist es, war das für uns diese Phase vor der Pandemie so wichtig. Wenn wir angefangen hätten mit dem mit der Zusammenarbeit in Rumänien in der Pandemie oder später, wäre das ein ganz anderes Erlebnis gewesen tatsächlich. Also wir haben schon diese gemeinsame Kultur geschaffen der Zusammenarbeit und so ist natürlich, wenn neue Mitarbeiter in Rumänien dazu kommen, für die auch vollkommen normal. Also das ist keine besondere Situation, mit Leuten aus Deutschland zusammenzuarbeiten über einen Computer. Ja, das ist schon spannend. Gut, das wären jetzt, was wäre, wenn Fragen, wenn es anders gekommen wäre. Wahrscheinlich hätte man dann auch eine gemeinsame Kultur entwickelt, aber ich glaube, so dieses Zusammenspiel, was wir vorher hatten, weil wir tatsächlich natürlich diese in einem Standort Deutschland die Teams hatten und dann im Standort Rumänien auch, ja, das ist ja eine Kerneinheit eines größeren Teams, aber die haben ja dann auch zu dritt quasi ein kleines Team gebildet. Das hätten wir so natürlich nicht gehabt. Es gab da aber auch schon Austausch. Also gab es auch schon in der Zeit, dass gerade aus Rumänien waren die eher bei uns in Deutschland, die Kolleginnen und Kollegen, dass man da wirklich sich mal getroffen hat. Ja. Und das ist natürlich auch wichtig.
Ich meinte, das ist auch weniger so kulturell, sondern ich meine es jetzt sehr bezogen auf das Arbeiten von Remote. Ja. Also das ist das, weil dann kam ja die Pandemie und dann, zumindest rein theoretisch, wie man sich dran gehalten hat, oder mit Masken, werden ja auch die Rumänen dann nicht in einem Raum gestanden haben vor einem Fernseher, ja, sondern mussten ja auch vereinzelt sein, genauso wie hier. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich manchmal beobachte, was oft immer noch nicht klar ist. Das ist eine Management-Intervention, das bewusst so oder so zu gestalten. Also sozusagen, selbst wenn es möglich ist, man erlebt es ja manchmal in anderen Kontexten, wir sind zu fünft hier am Raum zusammen und zwei können nicht kommen, ja, dann schalten wir die halt zu. Vorausgesetzt, wir haben alle guten Voraussetzungen, großer Bildschirm, vielleicht sogar eine Eule, diese Rundumkamera, ja, alles. Und wo ich dann sage in meiner, es geht hier auch um Organisationsberatung, Beratungsrolle, ihr könnt das so machen, aber bitte überlegt die Implikation. Es ist trotzdem was anderes und es kann sogar so, also fünf sind zusammen in einem Raum, von mir guckt jeder auf dem Bildschirm, auf seinen eigenen Laptop, aber sitzt an einem Tisch. Ja. Und dann ist jemand zugeschaltet, also alle gucken auf die Kacheln, also sozusagen virtuell ist es ein reines digitales Erlebnis, aber es ist psychologisch trotzdem ein Fakt, dass fünf davon in meinem Raum sitzen. Mhm. Und dass es eine Management-Intervention sein kann, das möchte ich nicht. Weil die Kommunikation wird ein anderer. Das ist jetzt sehr feinstreifig, ich weiß.
Nee,
ich
wollte mal. Gar nicht. Also ganz im Gegenteil. Mhm. Ich würde das absolut unterstützen. Das ist auch ein Erfahrungswert. Wir machen solche Meetings in der Regel nicht. Also es ist halt wirklich so ein. Das ist ein demokratischer Prozess dann eher. Entweder sind alle vor Ort oder halt alle remote, ne? Das Ding, also in Ausnahmefälle, wenn es gar nicht anders geht, aber dann wägt man ab, eher derjenige, der remote dazukommt, das nimmt man dann schon fast in Kauf, dass er nicht Teil des gesamten Gesprächs sein kann. Deswegen absoluter Ausnahmefall nur, weil es in der Regel wirklich so ist, man hat, wenn man im Raum zusammensitzt, man hat ein anderes Zusammenspiel dann einfach. Man kann anders miteinander reden. Derjenige, der außerhalb ist oder wenn es mehrere sind, bekommen dann nicht alles mit. Sie kriegen nicht alle Gesten und Mimiken mit. Wenn dann auch mal ein Scherz zwischendurch gemacht wird, das bekommt man dann auch nicht richtig mit. Also alles, was so die normale Interaktion ausmacht, vieles davon geht verloren. Wenn das für alle verloren geht, weil halt alle an ihrem Rechner sitzen, ist das okay. Ansonsten ist es wirklich gut, wenn alle dabei sind. Also diejenigen, die sonst remote, die sind wirklich benachteiligt. Auch so ein Ding, man macht eine kurze Pause und geht zusammen zum Kaffeeautomaten. Ne? Also so ein Beispiel und unterhält sich kurz. Vielleicht nimmt sogar noch ein Thema mit aus dem Meeting und spricht da kurz drüber und führt da weiter aus. Und derjenige, der remote dabei war, kriegt davon nichts mit. Man muss den dann wieder abholen, wenn man daran denkt. Das ist alles nicht so günstig, deswegen versuchen wir das zu vermeiden.
Wobei du damit schon was sagst, das möchte ich jetzt nicht vertiefen, aber jetzt prinzipiell Unterschied zu Präsenz und Remote, dass genau im, auch wenn alle in Remote sind, genau diese Kaffeegespräche nicht stattfinden können, die ja auch wichtig sind. Ne? Also das ist ja, aber ich möchte nochmal deswegen gerade das Thema jetzt in die Pandemie, und dann habt ihr ja, man kann es so oder so sehen, das Pech oder ein Glück gehabt, ihr seid stark gewachsen. Ja. Es gab ja auch die Entscheidung, ich weiß noch damals eurem Gebäude, ihr könnt zwei Etagen dazu mieten und habt da wieder Platz, das war natürlich mit gewissen Kosten, oder wir machen lieber, das Gebäude ist nicht so toll, wir machen einen neuen Ort, also die ganzen Verhandlungsprozesse. Ja. Und dann kam die Pandemie, ihr wart mittendrin, und dann konntet ihr, kann man ja heute sagen, zum Glück die Kurve ziehen, dass ihr zwar in einen sehr schönen, auch völlig neu gestalteten Ort umziehen konntet, der aber, ich weiß nicht, der ist doch, glaube ich, weniger als die Hälfte groß. Ja. Also ihr konntet schon reagieren, was die Größe des On-Sites anging. Ja. So, dass du nochmal was zu der Geschichte erzählst, was gab es da für Entscheidungsprozesse, wo jetzt alles zusammenkam. Also wir müssen sozusagen, da gab es auch ein Wollen, noch eine Sinnhaftigkeit. Wir müssen natürlich unsere Entität als Organisation, die wollen wir auch gegenüber dem Kunden, auch als Integrations- und auch Identifikationselement, das wollen wir haben, das machen wir. Gleichzeitig gibt es völlig andere Rahmenbedingungen. Man ist in diesem Prozess. Erzähl doch mal was dazu.
Ja, ja, das ist eigentlich sehr interessant, weil wir vor der Pandemie natürlich schon auf Wachstumskurs waren. Und also ich glaube, als ich bei Plenty angefangen hatte, vor 8 Jahren waren wir 160. Zur Zeit der Pandemie waren es schon 270, jetzt sind wir über 300. Also von daher war es mit Wechselbewegung natürlich in einzelnen Bereichen. Aber da sieht man, dass das natürlich grundsätzlich, wenn man die Leute alle an einen Ort bringen wollte, mehr Platz nötig gewesen wäre. Deswegen war das damals schon immer auch eine Idee. Während der Pandemie hat sich schon abgezeichnet, ich sage ja, also wir hatten festgestellt, dass die Teameffizienz und Effektivität nicht gelitten hat. Ganz im Gegenteil, mit Einschränkungen, da kommen wir vielleicht noch drauf zu dann gleich. Aber dass das Konzept grundsätzlich nicht schlecht ist. Gerade auch, weil wir in der Pandemie viele Leute auch eingestellt haben, die nicht aus Kassel kommen, die nicht aus dem Umkreis kommen oder die nicht aus Timisoara kommen, aus dem Umkreis. Also auch da haben wir das ähnlich wie hier national geheiert. Also nicht nur vor Ort oder halt plus 50 Kilometer, sondern wirklich auch in Rumänien haben wir teilweise Leute aus Bukarest und aus anderen größeren Städten dann auch. Hier sind es mittlerweile aus allen Richtungen in Deutschland. Also wir haben in Berlin viele, viele Leute sitzen. Wir haben in Hamburg einige sitzen. Einige Leute sitzen im Ruhrgebiet, in München mittlerweile auch. Also wirklich in alle Richtungen. Und aber auch hier hatte sich das während der Pandemie abgezeichnet, dass viele Leute, die nach Kassel gekommen sind, extra zum Arbeiten, weil sie bei Plenty gearbeitet haben oder weil sie vorher vielleicht auch studiert haben in Kassel und dann bei Plenty oder in Kassel geblieben sind für Plenty, dass sie halt teilweise zurück in ihre Heimatstädte gezogen sind, dass sie ins Umland gezogen sind, alles so ein bisschen weiter raus. Und wir innerhalb der Pandemie, das war dann wahrscheinlich im zweiten oder dritten Jahr dann schon, Umfragen gemacht haben, wie es eigentlich aussieht. Also es war sehr gut, dass die Mitarbeiter damit involviert wurden, und da sich relativ schnell abgezeichnet hat, dass auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefällt, von zu Hause arbeiten zu können, dass die Vorteile da genutzt werden möchten, und dass eher so ein hybrides Arbeiten, also teilweise ins Büro zu kommen, aber auch jetzt nicht unbedingt mit einem festen Tag, sondern eher frei, dass das die Tendenz ist, und so haben wir halt auch darauf reagiert und das neue Bürogebäude deutlich kleiner dann.
Ich möchte aber kurz nachfragen, und das habt ihr richtig dann als eine strategische Entscheidung, ja, aus diesen Erfahrungen, das machen wir jetzt so.
Ja.
Weil die letztendliche Erfahrung wie jetzt war ja noch nicht da, und hat sich das ausgezahlt, wenn du auf heute guckst jetzt?
Ja, also, ja. Also das war doppelt eine mutige Entscheidung. Weil zum einen hätte man sagen können, war das Bürogebäude, das wir heute haben, noch zu groß für den anfänglichen Bedarf. Also als wir das eingeführt oder eröffnet haben, es war letztes Jahr dann, da war kaum jemand im Büro, tatsächlich auch da nicht. Heute sieht das schon wieder anders aus. Ne? Also ich bin auch in der Regel mindestens einmal die Woche da. Aber ich habe selber ja auch hauptsächlich, außer wir haben halt strategische Meetings oder so gehabt, war ich hauptsächlich im Homeoffice. Aber wir haben heute auch Mitarbeiter, die ins Büro kommen, gerade weil sie im Büro besser arbeiten können als zu Hause, also weil da zu viel Privates drumherum ist. Gerade wenn es mit kleinen Kindern oder so noch ist, dann sagen die dann häufig, okay, es ist ganz gut, wenn ich auch ein, zwei Tage mal ganz fokussiert arbeiten kann. Und was halt immer wieder heute auch ist, ist natürlich Zusammenarbeit. Also Zusammenarbeit findet, wenn möglich, auch im Büro statt. Das geht dann schnell, ist auch bei uns zum Beispiel so im Management-Team. Gerade so die letzten Tage, ich war jetzt letzte Woche häufiger im Büro, weil wir unheimlich viel miteinander gesprochen haben. Und das ist tatsächlich effektiver und halt auch, man kommt auf bessere Ideen, wenn man sich gegenüber sitzt und direkt sprechen kann.
Ja. Da möchte ich auch nochmal an der Ecke nachfragen. Für mich ist ja nochmal die Entscheidung, es gibt eine Unternehmensidentität. Ja. Und ich als Mitarbeiter habe auch eine Identifikation. Ja. Also bei mir war es wirklich, als ich damals von einer anderen Firma dann zu Daimler ging, da hatte ich eine sehr hohe Identifikation, also Kind der 70er etc., jetzt bist du beim Stern, beim Daimler und so weiter. Da war sozusagen neben einer Arbeit, die das Wesentliche war, weil ich da wirklich dann auch für mich einen Traumjob bekommen hatte. Aber es hat mir auch Spaß gemacht, damals, darf ich heute gar nicht mehr sagen, die schönen glänzenden Autos zu sehen und dieses Ganze so. Ne? Also es war nicht egal. Das war so eine Identifikation. Und ich weiß noch, die Identität, für mich war es damals so, weil ich hatte damals die Wahl zwischen Procter & Gamble, Hewlett Packard und Daimler. Mich hat beim Daimler etwas angesprochen, also eine Art von Identität, die mich damals angezogen hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das so richtig benennen soll, aber ich glaube, es war sowas, die hatten so ein bisschen so eine Ruhe, sowas Menschliches. Das war nicht so ganz hip, das war nicht so ganz schnell eben. Man könnte es negativ sagen, manche Schwäbisch, also ja. Da gibt es ja auch positiv an. Mich hat dieses Gediegene damals sehr angesprochen. Und wenn du das nochmal, das habe ich jetzt erzählt, um ja. Dir das rüberzuschieben als Bild, ja. Wenn du das mal auf Plenty anwendest.
Ja. Naja, das ist, wir sind da schon was so eine globalere Identität oder Kultur, ich würde es erstmal Kultur nennen und dann mal die Identifikation findet ja damit der Kultur statt. Das haben wir natürlich auch. Also was uns auszeichnet erstmal als IT-Unternehmen, was besonders ist, ist, dass wir eigentlich eher ein klassisches mittelständisches Unternehmen sind. Wenn man sich das uns anguckt, würde man das erstmal nicht denken. Aber wir sind inhabergeführt. Wir wachsen organisch hauptsächlich. Also wir sind nicht, wir haben keine Investoren mit an Bord. Ob das in Zukunft mal passiert, ist was anderes, das ist ganz klar. Aber das ist irgendwie bis dato noch der Stand. Und auch natürlich in der Pandemie. Das heißt, bestimmte Dinge sind da anders als bei anderen IT-Unternehmen. Ne? Also gerade so in so einer Zeit, wo eine Unsicherheit ist, sind es dann eher so mutige Geschäftsführerentscheidungen, die dann entscheiden, wie es weitergeht. Wie gesagt, für uns war nicht klar, dass das E-Commerce dann boomt. Das aus heutiger Sicht macht das absolut Sinn, ganz klar. Die Leute sitzen zu Hause und bestellen dann von zu Hause, weil sie gar nicht einkaufen gehen können draußen. Und dass sich dann Verhalten ändert und da quasi gerade unsere Branche besonders von profitiert, das konnten wir vor 3 Jahren noch nicht sagen oder vor 4 Jahren. Also das war vollkommen abwegig. Und vor allen Dingen aber auch, was das gesellschaftliche für Auswirkungen hat und wirtschaftlich dann generell, das war vollkommen unklar. Also von daher muss man sagen, mutige Geschäftsführerentscheidungen auf jeden Fall. Und das ist natürlich da auch die Basis. Also das ist kein Unternehmen, was in der ersten Linie Manager geführt ist, sondern es gibt da jemanden an der Spitze, der bestimmte Ideen und Vorstellungen hat. Und das prägt natürlich die Kultur dann auch. Das hat was Familiäres, aber auch mit bestimmten Ideen und Erwartungen, die der Großteil dann teilt wahrscheinlich, weil viele ja auch noch aus der ersten Zeit dann stammen und sich daraus eine Kultur entwickelt, die das Unternehmen dann weiterbringt.
Ist das durch dieses Thema Hybrid Work tangiert oder wenn du das so beschreibst, sagst du, es ist eigentlich völlig unabhängig?
Ja und nein. Jetzt sind wir wieder beim Agilen und ich hatte es so ein bisschen antizipiert vorher schon. Was super wichtig ist oder was sich natürlich ein bisschen verändert, ist der Einfluss von einer Kultur, also im Hybriden sowieso, weil die Berührungspunkte fehlen untereinander. Also unterschiedlicher Teams zueinander, wenn keiner mehr im Office ist. Also das war eine Sache, die wir sehr gemerkt haben. Der Ersatz ist dann natürlich das Team, ne? Also die Organisation bleibt ja natürlich, aber der Ersatz für die Gesamtorganisation ist dann das Team selber. Und der Geschäftsführer wird natürlich da ein bisschen ersetzt. Der ständige Kontakt ist mit dem Teamleiter. Also der Teamleiter wird dann zum Substitut oder zum Vertreter des Geschäftsführers dann auch. Und da ist es natürlich super wichtig, dass man da so ein Alignment hat zwischen dem. Und das hatten wir teilweise nicht. Ne? Das ist genau das Thema, was ich gesagt hatte, mit funktioniert gut oder nicht so gut mit der agilen Arbeit mit den Teams. Wenn man einen Teamleiter hat, der sehr stark in der Unternehmenskultur sich bewegt und sehr stark diese Ideale vertritt und seine Produkte in die Richtung weiterentwickelt mit seinen Teams, dann hat man natürlich da ein großes Match zwischen dem Team und der ursprünglichen Unternehmenskultur. Wenn das nicht so ist, entwickelt sich da was in eine komplett andere Richtung. Ne? Das fällt aber dann vielleicht relativ spät erst auf. Das ist natürlich tatsächlich ein Ding, was wir erfahren hatten, dann als Pandemie vorbei war und wir geschaut haben, warum sich bestimmte Teams in solche Silos abgekapselt haben. Und das war dann tatsächlich so eine kulturelle Wegentwicklung von der Mainstream-Kultur. Ne?
Und das wurde verstärkt durch dieses Remote.
Ja, ja. Also es wurde deswegen verstärkt, weil natürlich genau diese Nähe zum Unternehmen und zu anderen Teams, wie verhalten die sich eigentlich, quasi aufgelöst war dann und man wirklich nur noch mit sich beschäftigt hat. Ne? Und das war dann wirklich so die Entwicklung weg vom großen. Deswegen diese Gefahr, die man gesehen hat ursprünglich, gibt es auch viele Umfragen, dass die Remote-Arbeit sich negativ auswirkt, ist das Statement, auf Unternehmenskultur und auf den Zusammenhalt der Mitarbeiter, kann stimmen, muss nicht stimmen. In der Regel ist es, das ist das, was ich ja auch mit der Master-Thesis untersucht hatte, ist tatsächlich das Thema, dass es abhängig davon ist, wie stark die Gruppe eine Übereinstimmung hat mit der Unternehmenskultur selber. Wenn das nicht da ist oder da war und dann halt in so eine Abgeschlossenheit geht, dann entwickelt sich etwas. Kann man auch irgendwie, wenn man es aus der echten Welt nehmen will, nehmen wir sowas wie die USA. Ne? Das sind ja eigentlich ursprünglich alles oder hauptsächlich Europäer gewesen, die da hingezogen sind, vollkommen isoliert vom Rest des Kontinents. Da hat sich was komplett anderes entwickelt. Also ist jetzt ein ganz abstraktes Beispiel.
Ja, aber trotzdem, wir sind dann immer Gefahr, das ist halt so viel ähnlich. Man meint, man versteht das, aber ich sage immer, die sind uns genauso fremd wie Indien. Das sieht nur anders aus.
Ne? Genau.
Ja, ja. Genau. Ja, das ist das. Aber gut, das ist ja, da wäre jetzt ein schönes Thema, das politologisch auch noch etwas zu vertiefen. Ja. Aber wir müssen jetzt ja hier eng bleiben. Deswegen möchte ich da noch weitergehen, weil du hast gerade auch schon eine Masterthesis angesprochen. Und dieser Podcast, also diese Folge auch mit dir, das Thema ist schon Hybrid Work. Aber der Gesamtpodcast geht ja um das Thema Organisationsberatung. Was ist das? Was tut das? Und jetzt komme ich damit nochmal, aber ich möchte das gerne auch zusammenbringen. Auch in der Pandemie habt ihr ja nicht nur diese Entscheidung mit dem Standort getroffen, sondern ihr habt ja auch an eurer Struktur, an Organisationen gearbeitet. Und damals habt ihr dann ja auch die Matrix-Organisation eingeführt, über einen, ja, sehr prozessorientiert, mit unterschiedlichen Teams dergleichen. Und wenn man das auch jetzt noch hinzunimmt, also sagen, ihr habt in dieser Zeit eine Struktur, eine Matrix-Organisation eingeführt, ihr habt diesen Standort verändert und angepasst und neu gestaltet, ein neues Identifikationsmoment auch damit geschaffen, so würde ich es schon beschreiben, so wie ich das erlebe. Und ihr habt euch neu aufgestellt, um als Organisation als solches besser skalierbar zu sein in diesem ganzen, wie du sagst, unternehmergeführten Unternehmen, was damit auch einen großen, durch den Markt bedingten Wachstumsprozess hingelegt hat. Allein wenn man sich das, was ich jetzt gesagt habe, nochmal auf der Zunge vergehen, das ist ja eine ganze Menge auf einmal. Ja. Und jetzt kommt meine Frage. Inwieweit oder wenn das so ist, das ist ja erstmal, dass das passiert ist, dass das soweit, ne, alles kann besser sein, aber auch gut funktioniert hat, ist ja erstmal eine Managementleistung. Was für eine Rolle oder was ein Beitrag kann dabei oder sollte dabei aus deiner Perspektive eine Organisationsberatung leisten, wenn sie denn wahrgenommen wird?
Ja, ja gut, du warst ja da sehr stark involviert bei uns, von daher und was, also ich jetzt muss ich dann da auch zwei Rollen rückwärts machen. Diese Reorganisation, die wir gemacht haben in der Produktentwicklung, das, was dabei rausgekommen ist, ist ja tatsächlich eine Reaktion, ist vielleicht schon zu scharf, aber eine Antwort auf die Fragen, die sich da gestellt haben durch Silobildung und so weiter. Also die Probleme haben wir erkannt, hatten aber keine Lösung dann. Und da war natürlich dann genau die Organisationsberatung oder die Termine, die wir zusammen hatten, super wichtig. Ganz einfach, um uns klar zu machen, was sind unsere Themen da gerade? Also was ist es, wo wir nicht weiterkommen? Also erst ist ja erstmal ein diffuses Ding. Das war uns ja gar nicht klar, dass es diese Silo-Kulturen, also natürlich wusste man, dass die Zusammenarbeit irgendwo gestört ist, aber wie stark das ausgeprägt ist da nicht. Da kommt man dann erst rein, wenn man wirklich sich auf die Themen fokussiert, dann reinguckt und dann schaut, welche Auswirkungen das hat. Also man geht da wirklich in die Analyse. Und wenn man dann das Problem erkannt hat, geht man dann den nächsten Schritt und überlegt, wie kann man das lösen, ne? Und also da war das natürlich super hilfreich, dass wir zum einen natürlich, diese Zweiteilung von, wir erkennen unsere Probleme und haben vielleicht eine Vorstellung, wie man da rauskommen kann mit der Erfahrung von einem Organisationsberater, der natürlich ein viel breiteres oder den Blick von außen erstmal hat und dann noch andere Lösungsmöglichkeiten mit reinbringen kann, ohne das quasi als Lösung zu verkaufen. Das ist, glaube ich, super wichtig, sondern eher zu erarbeiten, in welche Richtung man gehen könnte da. Oder in welche Richtungen, wie ich kann mich daran erinnern, dass wir zwei Wege sogar ursprünglich hatten und uns dann für einen entschieden haben.
Ja, das, also was, weil du das gerade sagst, so habe ich es auch wahrgenommen, das Know-how, also zu sagen, das gestalterische Know-how aus der Erfahrung, also Organigramme zu malen, Prozesse aufzuzeigen, also zu sagen, kreativ damit umzugehen aus der Erfahrung, war im Prinzip vorhanden. Das ist ja auch meine Vermutung meistens. Insofern ist die Organisationsberatung bei euch dann eine sehr starke Prozessberatung, also Prozessbegleitung gewesen. Und das ist ja die Frage, die mich auch hier auch in diesem Podcast umtreibt. Aber trotzdem gab es Momente, wo im Rahmen eines Inputs, also Formen, Möglichkeiten, theoretisch basiert durch die Organisationsberatung, zumindest reingeworfen werden konnten und wo man dann als Organisationsberater auch Experte war für Varianzen, was ich übrigens in Großunternehmen im Prinzip nie gemacht habe, weil die da immer so viel schon spezialisierte Abteilungen hatten, dass das alles sehr stark vorhanden war und man automatisch mehr als Organisationsberater ein Prozessberater wurde, der die Implementation, die Umsetzung begleitet hat. Da durfte ich bei euch auch manchmal Know-how-Träger sein, aber es war sehr wichtig und das war auch so und war auch mir wichtig, nicht derjenige zu sein, der sagt, und so müsst ihr es machen, dann ist es gut. Aber das ist, da wird man zum System, dann ist ja auch das Gegenüber. Und ich hatte damals ja auch Zugänge mit Menschen, die aus anderen Unternehmen kamen und sehr viel schon an Erfahrung mitbrachten. Und das dann bei euch intern zum Schwingen zu bringen. Und dazu gehört aber wieder die strategische Entscheidung der Geschäftsführung oder wem auch immer, diesen Prozess zuzulassen, weil der braucht Zeit. Ja. Der ist manchmal als Verlangsamung wahrzunehmen, um dann durch diesen Auserkorungs-, also wie so einen Geburtsprozess zu gehen, um dann eine Entscheidung zu treffen, die auch möglichst weit getragen ist. Also habe ich das bei euch auch damals wahrgenommen.
Ja, ja, dieses Impulsgeben ist super wichtig gewesen dann. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert hätte bei uns mit einem, das ist eure Lösung und bitte setzt das so um, weil wir also wir müssen uns selber finden in solchen Prozessen immer und wenn wir uns gefunden haben und wissen, was wir machen müssen, dann gehen wir dann auch in die richtige Richtung. Also ich glaube, ganz von außen hätte das nicht funktioniert. Also mit dieser klassischen Organisationsberatung eher wahrscheinlich oder hätte das nicht funktioniert so.
Ja also nochmal für mich jetzt auch das nochmal, für mich ist das ja auch gerade ein bisschen Rekapitulation, zurückblickend. Ich für mich, wenn ich auch deine Masterthesis gelesen habe, habe ich das so wahrgenommen, dass du sehr klar herausgearbeitet hast, dass das Thema Hybrid Work in Zusammenarbeit, also im Zusammenhang immer zu sehen ist, nicht als ein technisches Thema oder als reines Gestalten von Kommunikationsprozessen, sondern dass es ein Management-Thema ist, ja, was einen Einfluss auf alles hat und deswegen in einer sehr ganzheitlichen Art und Weise angewendet muss, aber unterm Strich für dich, zumindest in eurer Branche, mal von der Bilanz ein Plus mit sich bringt. Jetzt habe ich aber so ganz allgemein gesagt, ganzheitlich. Kannst du mal versuchen, wenn ich das so sage, ja, ne, da hast du jetzt ja ein Bild. Was wäre das bei euch, dieses Ganzheitliche?
Meinst du jetzt auf das Management?
Ja, auf alles. Auf Remote, ja, auf, ne, auf die neuen Strukturen, Management. Also, dass es überhaupt so sich entwickeln kann und so Nährboden dann wieder für Output und für Leistung und Fokussierung sein kann.
Genau, also die Diskussion, wenn man die Diskussion heute verfolgt, geht es eigentlich in der Regel immer um, meistens, um Performance und Kultur und Zusammenhalt. Es wird aber selten genauer sich angeschaut, wo hängt es eigentlich? Also was ist es, was da gestört werden kann oder was ist es, wo die Performance abnehmen kann. Und was tatsächlich in meiner Untersuchung ganz interessant war, war tatsächlich herauszufinden, dass das Leadership in der Mitte steht. Und das fängt natürlich bei der Geschäftsführung an, weil wir hatten es ja eben kurz, es gibt da jemanden, der diesen Gründungsmythos mitbringt, der die grundsätzlichen Ideen mit einbringt, was das Unternehmen ist, was das Produkt ist, wo man hingehen möchte und so weiter. Also die großen Ziele, das verändert sich auch nicht und es kommen neue Leute dazu und in der Regel sind die ähnlich gestrickt dann und so entwickelt sich ein Unternehmen und die Kultur dazu. Und was aber, wenn je größer ein Unternehmen wird, desto mehr sind natürlich dann auch Leute dabei, die davon abweichen können ein bisschen. Und wenn die dann halt in Teamleitung kommen, dann wie gesagt in so einer Situation, wo man isoliert arbeitet und die vielleicht auch nicht dieses Alignment haben mit dem Top-Management dann immer wieder, natürlich dann abdriften. Das ist eigentlich super interessant gewesen zu analysieren oder zu schauen, was es in den Sozialtheorien gibt, dass oder in Organizational Behavior als Disziplin, dass es immer eine Kultur gibt in einem Unternehmen, also so eine Mainstream-Kultur. In der Regel sollte das eine dominante Kultur sein. Je größer ein Unternehmen ist, entwickeln sich aber auch Subkulturen. Das ist jetzt damit nicht gemeint, was man so allgemein hin verstehen würde, also jetzt geht nicht um Musikrichtungen und so weiter, sondern wirklich um Subkulturen im Unternehmen. Schon allein durch Abteilungen zum Beispiel. Also eine vertriebliche Organisation hat in der Regel kulturelle Unterschiede in der Organisation zu einer Produktentwicklung zum Beispiel, zu einem Produktmanagementbereich und zu einem Entwicklungsbereich, was grundsätzlich nicht schlimm ist. Die Frage ist halt tatsächlich, in welchem Spannungsverhältnis diese Subkulturen stehen zu einer Hauptkultur, zu den Hauptkulturen, wie weit die Hauptkultur die Fragen für diese Subkulturen schon mit beantworten kann. Und je mehr Raum so eine große Hauptkultur offen lässt, desto mehr werden diese weißen Flecken gefüllt von den unteren Kulturen, von den Subkulturen. Und da ist natürlich, je mehr man davon hat, gibt es natürlich dann Spannungsfeld auch wieder zwischen diesen Kulturen drunter. Das sind so diese klassischen Konflikte, die Abteilungen miteinander haben in einem Unternehmen oder haben können. Das kann dann sein. Das passiert besonders, wenn Abteilungen dann Konkurrenz sind, gerade wenn es um Ressourcen, Mitarbeiter, Budgets und so weiter geht. Da kann das sehr schnell passieren, wenn sich Teams oder Abteilungen stark unterschiedlich voneinander entwickeln und keinen großen gemeinsamen Nenner haben, dass da schnell Konflikte aufkommen können dann. Und das wird natürlich noch gestärkt oder kann gestärkt werden von den Führungspersönlichkeiten in diesen Abteilungen. Was da super spannend ist, das ist soziale Identitätstheorie, dass die Teamleiter oder die Anführer von Teams, und das ist vielleicht auch ein bisschen anders, als man sich das allgemein sonst vorstellt. Das ist jetzt nicht jemand, der dem Team unbedingt etwas aufdrückt und das oder halt die Kultur mitbringt alleine und quasi das Team in eine Richtung bringt, sondern der selber steht im Wechselspiel mit der Kultur des Teams. Das heißt, er ist ein Repräsentant der Teamkultur und kann sich da auch nicht immer so raus. Also auch er wird von der Teamkultur mit beeinflusst und wird auch nur akzeptiert vom Team, wenn er natürlich als Repräsentant des Teams dastehen kann. Und das ist natürlich super spannend. Dann auch wieder, wenn sich eine Kultur wegentwickelt von einer Hauptkultur, weil der Teamleiter dann natürlich dieses Problem hat, dass er sich gar nicht so gegen die Teamkultur stellen kann. Also selbst wenn er die Veränderungen durchführen würde oder wollte, die er vielleicht vorgegeben bekommt vom Top-Management, könnte er es ohne weiteres gar nicht machen, weil er da sofort in Konflikt mit seinem Team wäre und die wahrscheinlich dann ihn als Teamleiter nicht mehr akzeptieren würden.
Ja. Ich glaube, wir müssen ja zum Ende kommen. Ja. Wir würden jetzt sofort eine systemische Diskussion anfangen, ja. Weil das, was du ja gerade beschrieben hast aus der Praxis, lässt sich ja systemtheoretisch sehr schön beschreiben, was dann darüber passiert und wie dann diese Systemgrenzen, die ja letztendlich mal willkürlich ist, dann eine Selbstreferenz entwickeln und dann man gucken muss, was das Ganze ist und die Rückführung auf das Thema nochmal Hybrid Work, und das hast du aber hier ja auch schon ausgeführt, dass, ich will es jetzt nicht bewerten, schlechter, besser, sondern einfach anders abläuft, als wenn du in einer reinen Präsenz bist, wo du dich jeden Tag mehr oder weniger siehst, wo es die Kaffeeküche gibt oder die auch nicht, währenddessen, dass du über ganz andere Prozesse, auch über andere Kommunikationsmittel angebunden bist. Und das, finde ich, gibt auch nochmal eine sehr schöne Argumentation für das, was Thomas Hartwig in dem ersten zum Thema Hybrid Work gesagt hat, dass diese weitere tiefere Wirkung oft unterschätzt wird, sondern es wird reduziert auf die technische Kommunikationsmöglichkeiten. Ja. Und dann ist es sozusagen der Versuch, das organisationale Leben, die Organisation eben, du hast Organizational Behavior gerade genannt, sozusagen, also den Sozio-Anteil am Sozio-Technischen ganz platt zu übersetzen, der bleibt derselbe, er findet jetzt eben auf dem Bildschirm statt und nicht mehr nebeneinander im Büro. Und das ist, hat er etwas beklagt, das wird teilweise zu wenig gesehen, aber was ich bei dir rausgehört habe, ich glaube, das habt ihr bei Plenty gut im Griff, wäre auch wieder falsch, im Blick. Und ihr wisst, das ist ein Teil der Managementarbeit, euch darum zu kümmern.
Genau. Also wie ich schon gesagt habe, und das ist auch das, was unser Alltag stärker prägt als vor der Pandemie auch, als Management-Team. Also diese Vorbildfunktion spielt eine viel größere Rolle. Aber auch im ständigen Austausch zu sein mit den direkten Mitarbeitern, dass man halt wirklich sich mit denen abstimmt und synkt, was sind eigentlich unsere Ziele, aber auch wo stehen wir als Unternehmen, was sind unsere Werte und auch unsere Stories und so weiter, und dass sie das halt wirklich dann mitgeben können. Es ist halt wirklich so ein Trickle-Down-Effekt, der in der Vergangenheit, und das ist jetzt immer wieder mit dem Agile und dem Laissez-faire, wenn man zu viel Raum da lässt, ist genau diese Gefahr, dass sich dann Kulturen entwickeln, unabhängig von der Hauptkultur, und man sehr große Schwierigkeiten hat, das dann quasi wieder einzufangen, weil, wie ich eben gesagt habe, also selbst diejenigen, die da als Leader mit drin sind, können das unter Umständen gar nicht alleine korrigieren dann.
Ah ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Da will ich jetzt nichts mehr aufmachen, sonst zerfleddert es uns. Vielen Dank, vor allen Dingen, länger als eine Stunde soll es nicht werden. Ja. Und danke, dass du hier warst. Ich mache das ja hier auch in der Form von Staffeln. Das war jetzt Folge 2 der Staffel Hybrid Work. Ich glaube, es wird nicht die letzte sein. Und dann erstmal nochmal dir. Danke besonders auch, dass du heute am Samstag, also am Wochenende, hier bereit warst, hier hinzukommen. Und dann kann ich dir nur weiter viel Erfolg und gutes Händchen in dieser Komplexität wünschen. Und dann sage ich einfach mal, so sagt man es im Ruhrgebiet, wo ich herkomme, bis die Tage.
Ja, danke dir.
Das war Orga Consult, der Podcast rund um die Organisationsberatung. Organisationen bestimmen unser Leben. Sie ermöglichen vieles und fordern uns heraus. Die Organisationsberatung hat den Anspruch, denjenigen, die Organisationen gestalten, hilfreich zur Seite zu stehen. Genauso wie sich Organisationen immer weiterentwickeln, so ist auch die junge Profession der Organisationsberatung in einem permanenten Entwicklungsprozess. Wenn dir dieser Podcast gefällt, teile ihn doch oder gib 5 Sterne, damit ein breites Forum zur Fragestellung entsteht: Organisationsberatung, was ist das, Was tut man da? Wofür ist das gut?